HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Literaturvermittler und Textfinder Ralf Schock. Gastgeber ist Thomas Plaul. Ralf Schock war 30 Jahre Literaturredakteur bei den Hörfunkkollegen des Saarländischen Rundfunks, hat viele Bücher herausgegeben und auch selbst vor 2 Jahren ein literarisches Werk veröffentlicht, schön überschrieben mit Kaffeeschmuggler und Steckdosenmäuse. Was es damit auf sich hat, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ein Büchermensch also durch und durch, Herr Schock. Wenn Sie ein Buch lesen, gibt es da einen Ort, an dem Sie am liebsten lesen? Ein bestimmter Sessel, ein altes Sofa oder so etwas?
Ja. Mein Lesesessel. Ich habe einen unglaublich schweren, alten Lesesessel, so einen Ohrensessel. Ich habe Ersatzdienst gemacht in einem Altersheim und eine alte Dame hat über diesen Sessel geschimpft. Der sei so schwer und so unhandlich. Und dann habe ich den 1972, 73 mit Hilfe eines Freundes in mein damaliges Zimmer getragen, wo ich diesen Ersatzdienst gemacht habe. Und seit dieser Zeit begleitet mich dieser Sessel durch sehr viele Wohngemeinschaftswohnungen in den 70er Jahren und dann durch vielleicht 5 oder 6 Wohnungen seit 1980. Und das ist mein Lesesessel. In diesem Sessel unternehme ich meine Reisen in die Welt und in die Literatur und in die Geschichte.
Das Bücher herausgeben, Bücher lesen, vielleicht auch Bücher vergessen, aber auch Bücher schreiben steht im Mittelpunkt unseres heutigen Doppelkopfs in HR2 Kultur. Wir unterhalten uns gleich über den großen österreichischen Schriftsteller und Journalist Josef Roth. Ralf Schock hat gerade eines seiner Werke neu herausgebracht. Wir unterhalten uns über Ihr eigenes Schreiben, Herr Schock, und auch über das Saarland, Ihre Heimat und auch der Bezugspunkt von vielen Ihrer literarischen Arbeiten. Das Saarland mag das kleinste Flächenland der Bundesrepublik Deutschland sein, aber für die Geschichte und Geschicke Deutschlands hat es schon immer eine große Bedeutung. Kommen wir aber zuerst zu Josef Roth. Sie haben gerade im Göttinger Wallstein Verlag einen frühen 1924 erschienenen Roman von ihm herausgegeben, Die Rebellion. Welche Geschichte erzählt Josef Roth in diesem Roman?
Ja, das ist der Roman eines einbeinigen Kriegsheimkehrers aus dem Ersten Weltkrieg, der Roman von 1924 erschienen, der sozusagen als geschlagener, als entrechteter, als entwürdigter Mensch in Berlin sich als Leierkastenspieler durchschlägt. Er ist eigentlich ganz zufrieden mit seiner Regierung, mit dem Militär und so, obwohl er ein Bein verloren hat, denn er hat eine Auszeichnung bekommen. Er hat eine Lizenz zum Drehorgelspielen bekommen. Er lernt bei diesem Spielen eine Witwe kennen, Katharina Blumig, die ihn aufnimmt. Es ist sozusagen eine erotische Erfüllung, die er da findet bei dieser Witwe. Und alles scheint eigentlich gut zu gehen, bis etwa in der Mitte des Romans das Räderwerk der bürgerlichen Gesellschaft nach ihm greift und, wie Roth schreibt, ihn zermalmt, ja, und zermalt. Denn er kommt durch unglückliches Geschehen, unglückliche Geschicke in einen Streit mit einem bürgerlichen Händler, einem Geschäftsmann, der eine Niederlage bei einer versuchten erotischen Eroberung, nämlich seiner Sekretärin, versucht hat. Die hat ihn abblitzen lassen und hat nicht nur ihn abblitzen lassen, sondern schickt auch noch ihren Verlobten und der macht diesem Herrn Arnold große Vorwürfe und will ihn auch um Geld erpressen und so weiter. Und er ist geladen, dieser Herr Arnold, und trifft in der Straßenbahn auf diesen einbeinigen Andreas Pumm und beleidigt ihn. Er sagt, ein Simulant, er hätte gar kein Bein verloren. Er sei also dem Kommunist. Und das allerschärfste Argument gegen ihn, er sei Jude. Und dann gibt es eine Rangelei, weil sich Pum wehrt. Und er schlägt auch mit seiner Krücke um sich, trifft auch einen Schaffner. Dann kommt die Polizei und er kommt in das Räderwerk dieser bürgerlichen Gesellschaft und muss ins Gefängnis und kommt sozusagen als Rebell, aber als alter Mann, er ist weißhaarig geworden in den 4 Wochen, wo er im Gefängnis war, kommt er raus und ist ein Heide, wie er sich selber nennt. So hat er früher diese Leute genannt, die nicht einverstanden gewesen sind mit dem Staat und mit der Regierung. Aber er ist nun selber ein Heide und ein Rebell. Also sein Beispiel, seine Biografie, das, was ihm geschehen ist, erfährt er sozusagen als typisch für die Ausgegrenzten, die Außenseiter, die Untermenschen dieser Gesellschaft. es nimmt kein gutes Ende. Er stirbt.
Ja, wird zermalmt, wie Sie schon gesagt haben. Mit enthalten in dieser Ausgabe von Josef Roths Die Rebellion sind auch 2 Dutzend Feuilletons von ihm, also kleine literarische Beiträge, die in verschiedenen Tageszeitungen jener Zeit erschienen sind. Wieso haben Sie diese Texte zu dieser Romanausgabe mit hinzugenommen?
Ja, gibt es 2 Gründe. Das erste, ich wollte sozusagen diese Feuilletons, die thematisch ähnlich sind wie der Roman, ich wollte die zeigen und mit aufnehmen, auch aus dem Grund, weil die Edition dieser Feuilletons in der Werkausgabe von Josef Roth bei Kimdo & Witsch leider eine sehr schlechte ist. Also ein erhebliches Maß von Textverwitterung muss man da bei jedem Feuilleton eigentlich feststellen. Es fehlen Sätze, manche Wörter sind ausgetauscht, es gibt kuriose Missverständnisse, manchmal fehlen auch Passagen. Also das muss man sich wahrscheinlich so vorstellen, dass trotz aller Verdienste, die diese Ausgabe bietet, man hat dann zum Beispiel diese Zeitungsseiten gescannt und hat vergessen oder nicht mehr nachgeguckt, wie das manchmal bei Feuilletons in der Frankfurter Zeitung der Fall war, dass das Feuilleton noch mit 3, 4, 5 Sätzen auf der nächsten Seite weiterging. Das ist so eine Fehlerquelle. Eine andere ist, dass man durch das Scannen falsche Wörter konstruiert hat. Zum Beispiel, ich erwähne den Pfefferhändler, der eigentlich ein Pferdehändler ist, aber beim Scannen wurde das RD in Pferdehändler wurde zu einem einfachen F. Und dann hat man natürlich im Korrekturprogramm gesehen, Pfefferhändler mit einem F, das ist ja wohl falsch, und hat ein zweites F dazu gemacht. Und so hat sich sozusagen unversehens aus einem Pferdehändler ein Pfefferhändler völlig sinnfrei entwickelt. Also das war sozusagen mit ein Grund, weil diese Edition dieser Feuilletons, dieser fantastischen Feuilletons, sehr zu wünschen übrig lässt. Überhaupt diese Feuilletons, das ist unglaublich, wenn man sich die thematische Bandbreite ansieht. Er hat ja nur 20 Jahre geschrieben, ja. Er hat ungefähr 3000 Seiten Romane und Erzählungen hinterlassen und er hat 3000 Seiten Feuilletons in dieser Zeit geschrieben. Und diese Feuilletons, das sind Betrachtungen zu den unglaublichsten Themen, was weiß ich, Mode, Langeweile, Sport, zu Flugzeugen, zur Rechtschreibreform damals schon, zur Justiz, zur Architektur, zum Boxen, zur Roten Armee, zum Schnee, zur Zeitumstellung, gegen die er sehr gewettert hat. Und es gibt auch eins zum Beispiel zum Weltuntergang. Sehr kluge, wunderbare Feuilletons, die man eigentlich zur Lektüre immer nur empfehlen kann.
Sie haben schon einiges durchblicken lassen von Ihrer konkreten Arbeit an den Texten. Sie haben den Roman ja auch auf der Grundlage des handschriftlichen Manuskripts ediert. Das heißt, Sie sind wirklich Zeile für Zeile durchgegangen, um zu schauen.
Ja, weil die Erstausgabe, die 1924 erschienen ist, im Verlag Die Schmiede, gibt es in zahlreichen Exemplaren in ZVAB, also antiquarisch kann man die kaufen, gibt es 1 Dutzend Ausgaben zurzeit im Angebot. Vor allen Dingen kann man diese Ausgabe in jeder guten Bibliothek, öffentlichen Bibliothek bekommen, die Erstausgabe. Und dann gibt es eine relativ zuverlässige Ausgabe, die in den 70er Jahren im Inselverlag in der DDR erschienen ist, die eigentlich auch sehr zuverlässig ist. Was es aber nicht gibt, ist diese Handschrift des Romans, die in Marbach liegt und die sehr weit gediehen ist. Das heißt, es gibt bestimmte Abweichungen. Ich habe da auch so ein Verzeichnis der Abweichungen in dem Buch gemacht zwischen Manuskript und Erstausgabe. Aber mir schien ganz wichtig zu zeigen, dass an manchen Stellen, an manchen Passagen, wer auch immer, Roth selber, ein Zensor im Verlag, ein unaufmerksamer Redakteur oder Lektor oder Setzer oder wer auch immer, diese Vorgaben an manchen Stellen geändert hat. Es gibt manche Passagen und es sind zuweilen die gesellschaftskritischsten, die regierungskritischsten, obrigkeitskritischsten Passagen, die in der Erstausgabe fehlen. Und da dachte ich, das ist doch eigentlich eine wunderbare Sache, wenn man zeigen kann, wie der Roman in der Vorstellung von Josef Roth eigentlich hätte aussehen sollen. Es ist natürlich ein schwieriges Feld, ja, aus so einer Handschrift, die ja sehr viele Interpretations- und Deutungsmöglichkeiten offen lässt, ja. Ist das ein Großbuchstabe, ist das ein Kleinbuchstabe, ist das ein Komma, ist das ein Punkt, ist das ein Absatz, ist das kein Absatz? Manche Wörter sind auch äußerst schwer zu entziffern. Das kann oft 2, manchmal 3 Bedeutungen haben, so ein Wort. Naja, und da muss man sich festlegen und hofft, dass man sozusagen richtig identifiziert hat. Und kann aber auch sein, dass man bei dem einen oder anderen Wort zu einer anderen Deutung kommt. Das ist durchaus möglich. Das ist immer dieses Problem, wenn man eine Handschrift in ein Druckbild umwandelt. Ja, und gerade die Handschrift von Josef Roth. Und um das zu zeigen, habe ich auch, oder der Verlag hat dann zwei Blätter faksimiliert aus dieser Handschrift. Und da sind auch sehr viele Durchstreichungen und sowas zu sehen, sodass man also erkennen kann, dass dieses Manuskript sozusagen keine Reinschrift ist, sondern das ist, wenn man so will, ein Work in Progress. Und er hat da noch dran gearbeitet. Aber es, wie gesagt, es ist sehr, sehr nah am Endzustand des dann gedruckten Romans.
Konkrete Arbeit an und mit den Texten von Josef Roth. Vielleicht sollte man noch mal eine Ebene höher gehen und wirklich fragen, wer war eigentlich Josef Roth? Ich befürchte, heute wird er nicht mehr überall sofort bekannt sein.
Ja, könnte man eine ganze Sendung nur mit Josef Roth füllen. Josef Roth war ein österreichisch-ungarischer Autor, also der österreich-ungarischen Doppelmonarchie, natürlich ein deutsch sprechender, deutsch schreibender Autor, 1894 in Preudi geboren, an der äußersten Grenze, an der äußersten Ostgrenze der Doppelmonarchie. Er kommt aus einer jüdischen Familie. Er hat dann sich zuerst in Wien als Journalist beschäftigt und ist dann nach Berlin gegangen, Anfang der 20er Jahre. Und dort ist es ihm gelungen, innerhalb kürzester Zeit zu einem der gefragtesten und bestbezahlten Journalisten der Weimarer Republik zu werden. Und sehr oft sind seine Artikel, die er oft im Vorwärts oder in der Frankfurter Zeitung publiziert hat, in sehr vielen Zeitschriften und Zeitungen und Tageszeitungen nachgedruckt worden. Er hat Romane geschrieben. Die bekanntesten sind vielleicht Hiob, Roman eines einfachen Mannes, oder Radetzky-Marsch oder Beichte eines Mörders oder Die Kapuzinergruft oder Die Legende vom Heiligen Trinker 1939, kurz vor seinem Tod oder sogar kurz nach seinem Tod, veröffentlicht. Er war ein schwerer Alkoholiker, praktisch seit Mitte der 20er Jahre. Und es gibt die Vermutung, dass sein Tod hätte verhindert werden können, weil, wie gesagt, er hat jeden Tag sehr viel Alkohol getrunken, war aber trotz dieser Alkoholdosen sehr klar im Kopf. Er konnte schreiben unter diesen Bedingungen. Er hat Freunde empfangen in den Cafés, in den Restaurants, wo er getrunken hat. Und eigentlich erstaunlich. Dann kam es im Mai 1939 zu einem körperlichen Zusammenbruch. Und er wurde eingeliefert in ein Krankenhaus, das von katholischen Schwestern, von Nonnen geführt worden ist. Und die haben wahrscheinlich nicht so viel Ahnung, wie man mit einem alkoholabhängigen Menschen am besten betreut. Sie haben ihn sozusagen auf kalten Entzug gesetzt, abrupten kalten Entzug. Und das hat sein Kreislauf nicht verkraftet. Und er ist dann gestorben im Mai 1939. Und er liegt auf einem wahnsinnig großen Friedhof im Süden von Paris. Thiers heißt der Friedhof. Dort liegt übrigens auch Paul Celan und seine Frau Giselle und auch der erstgeborene Sohn von den beiden, der mit einem Jahr gestorben ist. Ich war mal auf diesem Friedhof. Damals hatte jemand eine halb gefüllte Flasche Rotwein auf das Grab von Josef Roth gestellt. Und das fand ich eine wunderbare Geste für diesen wunderbaren Schriftsteller und auch wunderbaren Trinker und wunderbaren Menschen. Er war nämlich äußerst großzügig. Er hatte nichts, ja. Er hat seit den 20er Jahren immer im Hotel gelebt. Er hatte keine Wohnung. Alles, was er besaß, passte in drei Koffer. Und er hatte kein Archiv. Er hatte keine Briefe gesammelt von seinen Schriftstellerfreunden. Er hatte keine eigenen Manuskripte. Also er war trotzdem sehr freigebig. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte, weil er hatte auch immer irgendwie Streit mit seinen Verlagen und auch mit den Zeitungen wegen Geld. Er fühlte sich immer zu Unrecht hintergangen und zu wenig honoriert und so weiter. Und er hat sich eine Schreibmethode ausgesucht oder kam zu ihr. Er hat in seinen Manuskripten genau die Zeilenbreite der Frankfurter Zeitung eingehalten. Ja, also wenn er seine Feuilletons geschrieben hat. Und er wusste dann, das sind, was weiß ich, 180 Zeilen. Und dann hat er, ich glaube, eine Mark war damals, oder ich weiß nicht, wie groß das Zeilenhonorar war, aber er konnte genau absehen, ob das, was er an Honorar bekommen hat, korrekt und richtig ist oder ob man ihn, wie er glaubte, wieder mal betrogen hat. Aber einer der bedeutendsten Schriftsteller des Prosaisten des 20. Jahrhunderts.
Man hört ja Ihre Begeisterung, wenn Sie sagen bedeutendsten. In welcher Richtung? Von seiner Wirkung her, von seiner Literatur, von seiner Sprache her, von seinem Querdenken her?
Ja, von der Ideenvielfalt, wie er zum Beispiel immer neue Themen für seine Feuilletons gefunden hat. Ja? Also Er war der ideale Feuilletonist, der aus nichts, aus einem minimalen Anlass, aus einer zufälligen Begegnung in der Straßenbahn, von einem politischen Plakat, von einem Film, den er gesehen hat, irgendeine Szene, und daraus hat er ganz wunderbare Feuilletons gemacht. Also für mich ist er ein bedeutender Schriftsteller wegen seiner stilistischen Brillanz. Und vielleicht noch zu seinen historischen Romanen, die zum Beispiel ganz anders sind als etwa die historischen Romane von Leon Feuchtwanger. Also wenn man von Feuchtwanger Der falsche Nero liest, dann weiß man nach ein paar Seiten, aha, das ist also ein Schlüsselwerk über Hitler. Und dann hat man sozusagen den Schlüssel und liest dann das mit mäßigem, ich jedenfalls mit mäßigem Interesse, und weiß, aha, der will also in historischem Gewand einen Schlüsselroman über Hitler schreiben. Bei Roth sind diese Romane völlig anders. Das sind Werke, in denen es um Menschen geht, deren tiefste Probleme auch die Probleme der heutigen Menschen sind. Meine, ihre, ja. Oder die der Zuhörer. Das geht um die Beziehung zwischen Männern und Frauen. Es geht um sozusagen die Position des Menschen in der Welt. Ja? Und die kommen natürlich sozusagen in historischem Gewand daher. Radetzky-Marsch, ja? Oder die Kapuzinergruft oder so. Aber trotzdem werden, wie ich finde, ganz aktuelle, zutiefst menschliche Probleme angesprochen und präsentiert.
Josef Roth, ein sehr aufmerksamer, kritischer Geist, vielen Dank erst einmal für diese Ausführungen. Ralf Schock, unter den drei Musikstücken, die Sie für die heutige Doppelkopf-Ausgabe in HR2 Kultur ausgesucht haben, sind zwei klassische Titel. Doch der erste hat auch etwas von einem kritischen, von einem aufmerksamen Charakter, ein bisschen querdenkerisch auch oder Quermusik machen. Dabei handelt es sich um die Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika, aber in einer etwas anderen Version, Ralf Schock.
Ja, da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich war Anfang der 70er Jahre, so oft es nur irgendwie ging, manchmal habe ich auch blau gemacht in der Schule in Amsterdam, weil das war ein für mich faszinierender Ort, wie man damals sagte, mit diesen ganzen Gammlern, mit diesen Aussteigern. Es war so eine ganz friedliche, friedvolle Atmosphäre. Es wurde in diesen riesigen Schlafhäusern, wo die jungen Leute da auf diesen ausgebreiteten Matratzen lagen, man hat sein Geld dahin gelegt, kam abends zurück, es war alles da, es wurde nichts gestohlen. Es war eine unglaublich friedvolle, freundliche, solidarische Atmosphäre. In dieser Zeit, 1970, war ich in einem Amsterdamer Szene-Kino und da wurde der gerade entstandene Woodstock-Film gezeigt. Auch diese Atmosphäre in diesem Kino, die war unglaublich. Manche Leute, ich glaube, die waren tagelang da drin, weil der Film, der lief auf drei Leinwänden vorne und links und rechts. Und die Leute kamen mit Schlafsäcken da rein. Wer Geld hatte, hat ein paar Gulden gegeben. Wer kein Geld hatte, durfte so rein. Die haben da, ich glaube, auch gekocht. Und also, es war eine unglaubliche Atmosphäre. Die haben gekifft, die haben ihre LSD-Trips genommen. Und immer wieder lief dieser Woodstock-Film, Stunde um Stunde, auch die Nacht durch. Und da hat unvergesslich für mich Jimi Hendrix die amerikanische Nationalhymne gespielt, die wir gleich hören. Und mir hat gefallen, dass Hendrix mit dieser Musik, mit diesem Song, auch meine ambivalente Einstellung zu den USA auf einen musikalischen Punkt gebracht hat. Ja? Ich habe die amerikanische Literatur verehrt. Ja? Ich habe da, was weiß ich, Allen Ginsberg oder William S. Burroughs oder Gary Snyder oder was auch immer geliebt. Aber was die USA in Vietnam gemacht haben, ja, und wie sie sich auch anderen Völkern gegenüber verhalten haben, das fand ich niederträchtig. Und Jimi Hendrix bringt diese Ambivalenz, auch meine Ambivalenz, aber nicht nur meine, mit dieser Musik sehr gut auf den Punkt. We'll be right back.
Das war die US-amerikanische Nationalhymne, des Star-Spangled Banner, das sternenbesetzte Banner in der berühmten Version von Jimi Hendrix, ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes im Doppelkopf in HR2 Kultur, dem Literaturwissenschaftler Ralf Schock. Mein Name ist Thomas Plaul. Wir haben gerade ausführlich über Josef Roth gesprochen. Roth war auch ein Reisender gewesen, also vor der Zeit seines Exils, seiner Zwangsreise gewissermaßen. Er war unter anderem in Russland, Polen, Italien, Albanien und er war eben auch im Saarland gewesen. In ihrer Heimat also, Ralf Schock, weshalb es nicht überrascht, dass Sie auch über Roths Aufenthalt im Saarland ein Buch veröffentlicht haben.
Ja, was heißt, ich habe kein Buch veröffentlicht, sondern ich habe die 7 Reportagen Josef Roth im Auftrag der Frankfurter Zeitung über das damalige Saarland geschrieben hat, neu herausgegeben. Der Titel dieser Serie hieß Briefe aus Deutschland. Briefe aus Deutschland deswegen, weil das Saarland zu der Zeit nicht zu Deutschland gehörte. Es war abgetrennt, es war unter Völkerbundsverwaltung seit 1920 bis 1935 noch. Und ich glaube, er wollte mit diesem Titel zeigen, obwohl es sozusagen nicht zu Deutschland gehört, diese Region, ist es doch in irgendeiner Weise Deutschland. Das hat sich auch dann bei der Abstimmung 1935 gezeigt, dass er recht hatte. Ja, ich wollte diese Reportagen, die wunderbar sind, allerdings so wunderbar, dass sie hier großen Ärger ausgelöst haben, weil er einfach beschrieben hat, dass die Anmutung des Städtchens trist war, dass es geregnet hat und so weiter, dass er mit bestimmten Leuten nicht zurechtgekommen ist, also das Übliche. Und ich wollte eigentlich diese Briefe aus Deutschland, diese Reportagen aus der schon erwähnten Werkausgabe in ein neues Buch mit Nachwort und ein paar Abbildungen veröffentlichen, in dieser Reihe Spuren, die ich ja seit vielen Jahren mache, und habe dann zur Illustration eine Faksimile Seite aus der Frankfurter Zeitung, also eine Spalte aus der Zeitung genommen und sozusagen war schon alles fertig. Und dann merke ich beim ersten Lesen, dass da Abweichungen sind und dass das also gar nicht sozusagen der Textbestand des Abdrucks in der Frankfurter Zeitung ist. Und dann habe ich mir natürlich die gesamten Reportagen bestellt und das ist also eine Edition nach den Erstdrucken. Und da gab es halt erhebliche Abweichungen von dem, was in der Werkausgabe steht. Und das hat mich aber sehr interessiert, wie mich überhaupt solche Texte sehr interessieren, die in dieser Region entstanden sind oder über diese Region, sagen wir mal genauer. Denn sie sind ja meistens gar nicht in der Region entstanden. Roth hat geschrieben, er kann im Saarland gar nicht schreiben. Ja, er ist nach Straßburg und dann nach Paris und dort hat er diese Reportagen geschrieben, weil ihn das zu sehr aufgeregt hat.
Sollte vielleicht nochmal sagen, diese Reihe Spuren, die erscheint im Gollenstein Verlag, beziehungsweise jetzt ist sie im Programm des Konter Verlags im saarländischen St. Ingbert. Und Sie haben es eben schon angedeutet, in den Spuren geht es eben um Spuren, die Literaten hier im Saarland hinterlassen haben. Und Sie haben neben Josef Roth ja auch über Hermann Hesse, Alfred Döblin Bücher herausgegeben. Das Saarland, Herr Schock, das ist natürlich auch Ihr literarisches Lebensthema, wenn man so will.
Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet mit dieser Völkerbundszeit. Das Saargebiet oder die Saarregion ist ja eine Grenzregion. Es gab Zeiten, da hat man sozusagen in jeder Generation die Regierung ausgetauscht. Ja? Und das Schlimme ist, dass sozusagen nicht nur die Regierung ausgetauscht wird, sondern es werden immer neue Loyalitätsbekundungen erwartet. Ja? Also man muss sich sozusagen loyal einer Regierung gegenüber verhalten, einer neuen Regierung, oder die aber völlig andere Erwartungen hat an einen als die gerade abgewählte Regierung. Ja? Und sowas ist in vielerlei Hinsicht nicht besonders gut für den Charakter der Menschen. Ja? Übrigens nicht nur im Saarland. Das gleiche Phänomen hat man auch auf der anderen Seite der Grenze, in Lothringen, im Elsass, ja, die ja auch immer hin und her gegangen sind. Das heißt, es ist schwerer als in anderen Regionen, zum Beispiel eine feste politische Meinung standhaft und für alle Zeiten zu sagen. Es gab's. Ja? Also ich will das gar nicht verheimlichen. Es gab Tausende von Saarländern, die 1935 in die Immigration gegangen sind, weil sie einfach mit diesem Regime, mit dem Hitler-Regime, das dann an die Saar gekommen ist, nicht einverstanden waren. Aber was ich nochmal zu den Texten zurückkommend sagen will, es ist nicht so wie zum Beispiel, was weiß ich, in Köln oder Hamburg oder München, dass man ein Wissen über die Literatur der Region dauernd präsent hat, ja, sondern die Sachen sind vergessen worden, ja. Also zum Beispiel dieser Alfred Döblin, ja, der hier Erzählungen geschrieben hat, der hier 4 Jahre oder 3,5 Jahre direkt in der Nähe von Saarbrücken in Saargemünd stationiert gewesen ist, damals deutsch natürlich, zum Deutschen Reich gehörend. Er hat hier Erzählungen geschrieben, hat hier Briefe geschrieben. Das war vergessen. Oder nur wenige haben es gewusst. Oder es gab immer nur seltsame Teilveröffentlichungen von diesen Sachen. Oder man kann auch ins 19. Jahrhundert gehen. Friedrich Rückert zum Beispiel, ja, hat ein Gedicht geschrieben, Am Saarvöglein. Auch wieder um diese zerrissene Saarregion. Ja, schon im 19. und ja auch im 18. Jahrhundert. Es war ja immer, ging ja immer hin und her. Und auch dieses lange Gedicht ist eigentlich in völlig entstellter Form immer wieder dann im Saarland gedruckt worden und so. Und mich hat es interessiert, sozusagen die Erstfassung zu zeigen. Aber auch durch diese schon erwähnte Abstimmung 1935 kamen namhafte Schriftsteller in die Region, um darüber zu schreiben. Ja? Was weiß ich, Ilja Ehrenburg mit einem langen Text, mit einer langen Reportage, die wir damals für diese Reihe Spuren aus dem Russischen ins Deutsche zum ersten Mal überhaupt übersetzt haben. Oder Philipp Suppo, ebenfalls eine große Reportage über diese Abstimmung gemacht. Auch die haben wir zum ersten Mal für diese Reihe Spuren überhaupt ins Deutsche übersetzt. Theodor Balg oder dieser von Ihnen schon erwähnte Hermann Hesse. Hermann Hesse hat eine seiner ersten Lesungen hier in Saarbrücken gemacht, wurde aber angekündigt als so eine Art Alleinunterhalter oder Witzeerzähler oder so, ja. Und er kam dann in diesen Raum und wollte mit Gedichtlesungen anfangen und die Leute waren irgendwie ein bisschen enttäuscht, manche entsetzt und haben den Raum wieder verlassen, weil sie wollten Witze hören. Und darüber hat er eine Erzählung geschrieben, ja. Autorenabend in Querburg. Querburg, weil alles schiefgelaufen ist. Und diese Erzählung ist fantastisch, ja. Und dann habe ich im Archiv von Volker Michels, der ja sozusagen der Stellvertreter von Hermann Hesse auf Erden ist und alle Editionen für den Surkamp Verlag macht, hat mich in seinem Privatarchiv recherchieren lassen, was es da noch an Briefen gibt und so weiter. Und ich habe also sozusagen alles, was sich damit dokumentieren lässt, in dieses Buch reingepackt. Also es gab damals einen kurzen Bericht in der Saarbrücker Zeitung, da wurde erwähnt, welche Texte hat er gelesen in Saarbrücken, ein paar Gedichte und 2 Erzählungen und das ist alles drin. Also Spuren meint nicht jetzt in der Region geborene Autoren, sondern Autoren, die von außen gekommen sind und darüber geschrieben haben. Und sie haben oft, zum Beispiel Josef Roth, erhellenderes, tiefgründigeres, wenn man das so sagen will, über die Menschen, über ihre Mentalität geschrieben, als diejenigen Autoren, die ihr Leben lang hier geblieben sind. Die waren vielleicht zu blind für diese Strukturen, aber jemand wie Josef Roth oder auch Hesse, die haben es kapiert, ja, die haben das gesehen und haben es geschildert und deswegen interessieren mich diese Texte so.
Der zweite Musikwunsch, den Sie haben, die Wandererfantasie, hat ja auch mit einem Titel zu tun, der in der Buchreihe Spuren erschienen ist.
Ja, das ist ein Roman von François-Régis Bastide, Wandererfantasie. Der Autor war französischer Kulturoffizier 1945-46 hier im Saarland. Er war sozusagen unter Cromwell, also der waren ja französisches Besatzungsgebiet. Und er hat hier sehr verdienstvolle Arbeit gemacht. Er hat das Orchester des Rundfunks gegründet. Er hat Walter Gieseking, der Nazi belastet war, nach Saarbrücken geholt und so weiter. Und er hat über diese ganze Zeit einen, wie ich finde, fantastischen Roman geschrieben, der auch zum ersten Mal in dieser Reihe Spuren komplett erschienen ist. Vorher gab es immer so ein paar Auszüge von ein paar Seiten. Und das ist ein ganz wichtiges Zeitdokument, ist eine Lebensbeichte, es ist auch eine Art Krimi. Und er macht das sehr raffiniert, stilistisch, wie ich finde, weil er geht von den Jahren 1945, 46 immer wieder auch nach 1968 nach Paris, ja, zu diesen ganzen Krawallen oder die Revolte, die es damals gab und blendet dann auch wieder zurück. Also ein ganz spannendes Dokument und deswegen die Wandererfantasie.
Thank you.
hörten einen Ausschnitt aus dem ersten Satz der Wandererfantasie, also des Opus 15 in C-Dur von Franz Schubert, gespielt von Maurizio Pollini. Gewünscht von Ralf Schock, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Ralf Schock ist nicht nur ein ehemaliger Literaturredakteur des Saarländischen Rundfunks und Literaturwissenschaftler sowie Herausgeber etlicher Bücher von und über Autoren, er ist auch selbst ein Autor. 2017 erschien im Berliner Verbrecherverlag sein Buch »Kaffee, Schmuggler und Steckdosenmäuse – Eine Kindheit in den 50ern«. Eine Kindheit in den 50ern, auch wenn es so klingen mag, es ist keine konventionelle Biografie, sondern es sind literarisch geformte Erinnerungsbruchstücke. Kann man das so beschreiben?
Ja, ich kann auch, glaube ich, gar keinen Roman oder sowas. Ich kann es mir nicht vorstellen, sowas zu schreiben. Was mich interessiert hat, sind so Wahrnehmungsbruchstücke, Erinnerungsbruchstücke. Ich habe die Geschichten eigentlich für meine Kinder geschrieben, weil deren Kindheit eine völlig andere war. Die sind in den 80er Jahren geboren, eine völlig andere war als meine. In vielerlei Hinsicht. Und ich wollte ihnen ein paar Bruchstücke sozusagen aus meiner Kindheit für die Zukunft, was weiß ich, zur Information mitgeben. Und ich habe die niedergeschrieben in Frankreich, nachts meistens im Urlaub in einem wunderbaren Haus eines Freundes. Und die habe ich dann irgendwann einem Freund gezeigt, der über seine Jugend in Berlin drei Romane geschrieben hat. Und er sagt, sag mal, das sind doch irgendwie schöne Stücke. Mach doch da ein Buch draus. Und solange ich da noch beim Rundfunk war, wollte ich jetzt nicht mit eigenen literarischen Werken oder einem literarischen Werk hervortreten oder heraustreten. Und habe dann gesagt, naja gut, ich mache das, wenn ich sozusagen pensioniert bin. Dann hat das mit der Pensionierung ein bisschen doch noch ein paar Monate länger gedauert. In der Zeit ist dann das Buch gekommen, aber so schlimm wird es nicht gewesen sein. Ja, es sind kleine Miniaturen, Erinnerungsstücke. Irgendjemand hat mir mal geschrieben, es erinnert ihn an Insekten, die in Bernstein gefangen sind. Ja, also man bewahrt sozusagen in diesem Textkorpus eine Sache auf, für die Ewigkeit hätte ich fast gesagt, oder jedenfalls für die Gegenwart, was vergangen war, was geschehen ist. Und das waren zum Teil sehr lustige Geschichten, zum Teil sehr traurige Geschichten, wie wahrscheinlich jede Kindheit ist. Auch ich vermute, dass auch die Kindheit meiner Kinder lustig und traurig und dass man Fehler gemacht hat und dass man sie aber auch irgendwie erfreut hat. Das Übliche, wie es allen Kindern und Erwachsenen gegangen ist, vermutlich.
Wenn Sie sagen, Sie haben es für Ihre Kinder geschrieben, der Titel Kaffeeschmuggler und Steckdosenmäuse, Kaffeeschmuggler, damit kann man etwas anfangen. Steckdosenmäuse, Herr Schock, was sind denn Steckdosenmäuse?
Ja, das ist so eine Geschichte mit meinem Vater. Mein Vater wollte mich davor bewahren, wahrscheinlich war ich neugierig oder so, in eine Steckdose zu greifen. Ja, in diese Löcher der Steckdose. Und dieses Verbot hat mich natürlich heiß gemacht. Ja. Was ist da drin? Und so weiter. Und mein Vater sagte, da ist eine Maus drin. Ja. Und wenn du mit dem Fingerchen da reinkommst, dann beißt die dich. Naja, du, dachte ich, gut, spannend. Dann habe ich meine Taschenlampe, wenn die weg waren auf der Arbeit, habe ich natürlich da reingeleuchtet, ob ich die Maus sehe. Ja. Und nie hing auch nur die Spitze des Schwänzchens da raus. Ja. Naja, eines Tages habe ich meinem Vater nicht mehr geglaubt, habe natürlich reingegriffen, aber die Maus war da und hat sie zugebissen. Hat auch zugebissen. Und dann habe ich geweint und so weiter und dann kam mein Vater, hat das natürlich gemerkt und sagt nur, siehst du? Er hatte recht.
Und wann haben Sie dann diese Steckdosenmaus als elektrischen Schlag entlarvt, später in der Schule im Physikunterricht?
Ach nö, das war mir dann, hat es mir erklärt mit dem Strom und so. Aber die erste Info, die er mir gegeben hat, war, da ist eine Maus, ja. Und es fühlt sich ja auch so an, wenn man da reingeht mit seinem kleinen Finger und dann kriegt man eine gewischt.
Was haben Sie Ihren Kindern gesagt, um sie davor abzuhalten?
Wir haben Schutzsteckdosen gekauft.
Das ist die moderne Version sozusagen der Steckdosenmäuse.
Genau.
Herr Schock, wie sieht das denn mit dem eigenen Schreiben aus? Sie haben eben gerade schon erwähnt, Frankreich. Ich habe Sie vorhin nach einem Ort gefragt, auf dem Sie gerne lesen, dieser Sessel. Gibt es denn auch einen Ort, an dem Sie gerne schreiben?
Ja, gibt's auch. Das ist dieses Haus eines Freundes. Der Ort heißt Lac-en-Ossian. Es ist ein wunderbares Haus direkt am Meer. Und ich bin da auch zu SR-Zeiten habe ich versucht, immer wenigstens 6 Wochen, vielleicht sogar ein bisschen länger hinzukriegen, an einem Stück ununterbrochen. Ich wollte also nicht öfter Urlaub machen, sondern ich wollte wirklich, wenn man so will, den Rundfunk vergessen. Und war dann wirklich manchmal 7 Wochen, 6, 7 Wochen dort und habe in diesem Haus und in dieser Zeit fast alle die Nachworte zu diesen Büchern, etwa der Reihe Spuren, geschrieben. Und ja, das ist ein ganz wunderbarer Ort, wie gesagt, direkt am Meer. Und mir gefällt das und ich hoffe, ich kann da noch lange hin.
Und Ihr Buch, Kaffee, Schmuggler und Steckdosenmäuse, ist auch dort
entstanden? Ist dort entstanden. Ja, also die Erstfassung. Ich wollte diese Geschichten für meine Kinder aufschreiben, habe sie auch für meine Kinder aufgeschrieben, aber dann gemerkt, dass sie eigentlich in dieser Form für ein normales Lesepublikum nicht geeignet sind. Ja, da war zu viel Redundanz drin, da war Anspielungen drin auf Familieninternes, was die Kinder kennen, aber was ein Außenstehender nicht kennt. Und deswegen sind auch vielleicht so 30 Geschichten sind nicht drin, weil es mir da nicht gelungen ist, die sozusagen anspruchsvoll gesagt zu literarisieren. Also die so zu schreiben, dass sie auch für jemanden, der mich und mein Vater und meine Mutter und diese Atmosphäre nicht so genau kennt, trotzdem etwas damit anfangen kann. Ja, und inzwischen ist das Buch in der zweiten Auflage und der Verlag ist ganz zufrieden. Und also es scheint zu funktionieren. Und was mir bei Lesungen oft auffällt, aber das ist vielleicht auch ganz normal, dass sozusagen weniger direkt über die Texte gesprochen wird, sondern das ist so eine Art Anstoß, um über eigene Kindheitsgeschichten zu erzählen. Das habe ich ganz oft erlebt, dass die entweder in der Veranstaltung oder danach sagen, ja, bei mir war das genauso oder ganz anders oder ich habe Folgendes erlebt und das müsste ich auch mal aufschreiben. Da sage ich, ja, schreiben Sie.
Sie spielen ja natürlich, weil Sie im Saarland aufgewachsen sind, im Saarland. Aber man sieht, es sind natürlich Themen, die Kindheit generell betrifft und auch die 50er Jahre generell betreffen, im Verbrecherverlag erschienen. Raff Schock, Sie schreiben gerne in Frankreich, vom Ort zur Zeit. Wenn Sie schreiben, tun Sie das lieber am Tag oder lieber nachts?
Ach, ich mache eigentlich beides. Also meine Dissertation zum Beispiel, ich war damals in einer Wohngemeinschaft mit 2 Lehrern und die habe ich nachts geschrieben. Ich habe dann oft um 10 oder um 11 Uhr abends erst überhaupt angefangen und habe dann die ganze Nacht irgendwie gelesen und geschrieben. Und am nächsten Morgen, wenn die beiden aufgestanden sind zum Frühstück, habe ich mit denen noch gefrühstückt. Und dann bin ich ins Bett und habe den ganzen Tag mehr oder weniger geschlafen. Als Student, beziehungsweise ich war da wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und ich musste da nur 2-mal in der Woche für 2 Stunden irgendwie auftauchen und irgendwie ging das. Und ja, deswegen.
Sie haben nachts immer Musik gehört. Deswegen ja. Frage ich natürlich die Brücke zum letzten Titel. Sie haben nämlich ein sehr besonderes Musikstück gehört, während Sie Ihre Dissertation verfasst haben.
Ja, genau. Das war das Requiem von Mozart. Und ich kann gar nicht sagen, wie es dazu gekommen ist, dass es dieses Stück war. Vielleicht war es irgendwie Zufall, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich hatte das auf so einem Player. Da konnte man also, wenn das zu Ende war, hat es wieder direkt von vorne angefangen. Man musste also gar nichts einstellen. Und diese Musik lief die ganze Nacht. Und das war wie so eine Meditation. Dann kam noch die Katze von diesen Lehrern, die hat sich um meinen Schoß gelegt. Und es war wunderbar, diese Musik, die Katze, das Schreiben. Und es war fast das Glück.
Dann hören wir jetzt auch einen Teil zumindest aus diesem Requiem, nämlich den Beginn Introitus, eine Aufnahme des Orchesters und Chors der Academy of Ancient Music unter der Leitung von Christopher Hogwood. Und damit, mit Mozarts Requiem, geht der heutige Doppelkopf in HR2 Kultur zu Ende. Gast im Studio war Ralf Schock, am Tisch zusammen mit Thomas Plaul.
Thank you. Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.